Hi Thomas.
Hi Ümit. Grüß dich.
Na, wie geht's dir?
Oh, das Leben ist spannend. Ich bastel gerade immer noch so an meinem Kroatien-Buch rum. Also es ist wirklich, ich glaube, irgendwie jetzt sind für den ersten Buchtenfinder habe ich, glaube ich, 400 Buchten beschrieben. Für den zweiten Buchtenfinder beschreibe ich jetzt wieder 400 Buchten. Ich glaube, also in Kroatien im Süden. Ich glaube, irgendwann kann ich keine Buchten mehr sehen. Die Schnauze voll von Buchten.
Ja. Ah, jetzt kriege ich schon ein bisschen Angst vor unserer heutigen Folge. Ich habe was Schönes in Anführungsstrichen vorbereitet für dich, aber kommen wir gleich drauf. Irgendwann bist du so weit, dass du so, wie du die Anzahl der Inseln weißt, wahrscheinlich auch die Anzahl der Buchten weißt. Wenn du jetzt schon von 2x400 Buchten sprichst, das ist ja eigentlich schon krass.
Die Arbeit ist eigentlich eine tolle, weil man so, also jetzt gerade über den Winter, ich bin ja jetzt ich war im Herbst 3 Monate segeln, so von September bis November und habe die Buchten abgeklappert, habe einfach immer so in mein Diktiergerät da irgendwas reindiktiert, wie ich die Bucht so, wie der Ankergrund aussieht, wie es alles aussieht. Und jetzt bin ich über den Winter eigentlich fast jeden Tag damit befasst, das richtig gründlich zu recherchieren. Aber es macht total Spaß, weil du im Kopf so schön reisen kannst. Also du reist so von Bucht zu Bucht. Das ist irgendwie, und ich entdecke viel Neues. Und es ist praktisch wie im Kopf unterwegs sein und reisen.
Das ist schön.
Das ist eigentlich das Schöne an dieser Schreiberei.
Ja, es ist auch, wenn ich mir auch so auch meinen Job mir überlege, ich sage immer, das Tolle ist, wir beschäftigen uns mit etwas, wofür wir eine Leidenschaft haben. Und das ist ja schon mal extrem viel wert, wenn ich jetzt, ich sage immer, wenn ich jetzt Schrauben verkaufen müsste, ich meine nichts Schlechtes an Schrauben, aber es ist halt so emotionslos. Wenn ich jetzt einen Job hätte, bei dem das eben nicht so wäre, würde mir schon was fehlen. Also da kann ich das sehr gut nachempfinden. Und finde ich schon schön.
Hast du jemals, also an welchen Stellen deines Berufs bringt dich eigentlich dein Beruf, also ins Träumen oder wo gibt es so, ich meine, du verscharterst Segelreisen, ja, dein Gegenstand sind die Segelreisen. Ist das, wo befeuert dich das in deiner Segelleidenschaft?
Also ich sag mal, ich sitze ja jetzt bei uns zum Beispiel nicht im Verkauf, sodass ich mit den Kunden in Kontakt bin, was jetzt die Beratung betrifft. Aber ich beschäftige mich ein großer Bestandteil ist bei mir das Marketing. Und das heißt, dass ich mich mit diesen tollen Bildern, mit Konzepten dafür auseinandersetze. Ich filme viel, was das Segeln betrifft. Das sind einfach Dinge, dass ich mich mit dem Thema Segeln und Reisen beschäftige. So wie du es jetzt beim Schreiben auch machst. Und das ist das, was mich schon immer, was so dieses gewisse, mehr als nur dieses Grundrauschen eben sicherstellt, dass du dich, ja, wenn ich da irgendwas anpacken muss oder Texte schreiben muss, dann schreibe ich halt über was Tolles oder einen Film schneiden muss oder möchte oder darf, besser gesagt, ich entscheide mich dazu, das zu machen. Dann geht es halt um Boote, dann geht es ums Reisen. Das ist schon viel wert, ja.
Glaubst du, dass deine Leidenschaft dich da jemals so irgendwie verlassen wird für die Segelei? Also ich weiß von mir beispielsweise, ich habe in meinem Leben schon so ein paar Dinge gemacht, die ich mit großer Leidenschaft vorangetrieben habe. Also eine bestimmte Phase meines Lebens war vom Cello-Spielen geprägt. Und da mache ich das richtig intensiv und über Jahre weg und betreibe das so lange, bis ich im Orchester war. Und das war aber vor der Segelei irgendwie weit vorher und war schon auch eine spannende Phase. Aber ich habe, also mein bester Freund, der zählt mir das ja immer schon auf, was ich so im Leben alles schon an intensiven Phasen so durchlebt habe. Und ich denke dann immer, mein Gott.
Das ist ja spannende Facetten deines Lebens, Herr Kässbohrer. Das wusste ich alles noch gar nicht. Aber gut, muss mir irgendwann mal was vorspielen. Um deine Frage zu beantworten, ich bin der Meinung, es gibt zwei Dinge, die dazu führen können, dass man die Leidenschaft, ich sag jetzt mal, verliert. Zum einen, wenn es so ist, dass beispielsweise jetzt in unserem Job, wenn es zu viel Druck auf dem Kessel ist, also wenn es heißt, entweder, wenn du das nicht hinkriegst, wenn du das nicht machst, dann steht deine Existenz auf dem Spiel. Und wenn das quasi ein zu starker Druck dahinter ist, das machen zu müssen, oder ich zum Beispiel, ich habe für mein Leben gerne gewindsurft. Windsurfen war für mich mein Leben. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin Profi-Windsurfer und ich muss bestimmte Platzierungen im Jahr machen, weil ich ansonsten ansonsten vielleicht nicht mehr meinen Lebensunterhalt bedienen kann, dann ist die Gefahr schon groß, dass du die Leidenschaft nicht mehr so für diesen Sport hast, wie du ihn vorher hattest. Also das muss so ein gewisses ausgewogenes, muss ein bisschen ausgewogen sein. Ich muss immer noch die Möglichkeit haben, selbst die Dinge entscheiden zu können, wann ich vielleicht was mache und so. Und es darf halt nicht so zur Normalität werden. Ich meine, wenn du jetzt irgendwann auf dem Boot leben würdest und Tag ein, Tag aus nur noch segeln würdest, dann würdest du vielleicht für den Strand, den du jetzt zum 7850. Mal siehst, nicht mehr das empfinden, was du für ihn empfinden würdest, wenn du eben pro Jahr nur 2-3 Mal zum Segeln kommst. Also da gibt es schon so ein paar Punkte, doch, glaube ich schon, wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Und ich sage das manchmal
also
auch,
ja. Ich wüsste für mich, ich könnte nicht einfach in der Gegend spazieren fahren. Also ich könnte nicht einfach jetzt so, ich weiß es nicht, also hoffentlich tue ich meinen den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt nicht Unrecht, aber ich für mich würde eigentlich, fand es immer spannend, eigentlich irgendwie das mit Projekten zu verbinden, wenn ich unterwegs bin.
Ja, aber das ist das, was du machen musst, wenn du lange unterwegs bist. Wenn du für eine Woche, brauchst du auch kein Projekt. Wenn du jetzt...
Da ist es der Urlaub.
Da, genau.
Da ist es die Entspannung.
Ja. Wenn du jetzt aber 6 Wochen auf dem Wasser bist, dann... Ist zwar Urlaub auch schön, aber ich bin da auch der Typ. Ich möchte dann halt auch irgendwo schon ein bisschen das verbinden mit irgendetwas. Aber, Mensch, apropos mit etwas verbinden, irgendwas dafür tun. Ich habe heute einen kleinen Anschlag auf dich vor. Du wirst mich vielleicht am Anfang dafür hassen, aber dann wirst du wahrscheinlich ganz froh sein, dass ich das so entschieden habe, lieber Thomas.
Das ist ja ganz was Neues. Ich soll dich für ein Thema hassen.
Also das Wort Hass mag ich sowieso nicht. Das streichen wir gleich mal wieder. Aber ich hau's einfach mal raus. Also ich habe ein Thema heute für dich, was ich gerne an dich abtrete, ohne dass du dich darauf vorbereitet hast. Und ich
für Spassettel hier?
Ja, ich bin heute ein wenig faul. Ja, ich möchte heute wegen.
Also, ja, sag's doch gleich. Ich sehe gern anderen zu, wie sie die Arbeit machen.
So ähnlich. Aber ich weiß, dass du das sehr gut machst. Ja, das ist ein Thema, das ist dein Thema einfach. Und ich will es einfach mal raushauen, weil ich diese Thematik doch auch immer wieder höre. Und das ist schon ein Mythos und ich mache da gar nicht lang rum. Und ich sage jetzt einfach mal: Kroatien ist Kroatien. Ist doch total egal, ob ich da jetzt im Norden oder im Süden unterwegs bin.
Da? Oh ja, da haust mir jetzt aber einen Ball übers Netz in meine Fläche, ja.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die folgenden Sendungen verschieben sich um 3 Stunden.
Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Uzun.
Ja, darüber kannst du doch referieren, lieber Thomas. Der Norden ist wie der Süden.
Muss ja jetzt mich erstmal sortieren irgendwie. Da wollen alle Steine gleichzeitig fallen. Aber wie kamst du denn auf das schmale Brett jetzt? Eigentlich ist es ja doch irgendwie ganz...
Ich sag dir, wie ich da drauf komme. Ja? Und zwar ganz, ganz einfach aus einer Aussage, die ich von vielen Seglern, Urlaubsseglern höre. Wenn es zum, allein die Frage macht, muss einen da ja dann schon stutzig machen, die Frage, die da lautet, warst du schon mal in Kroatien segeln? Und dann ist entweder ja oder nein. Heißt, ist ja wurscht, wo in Kroatien. Also Kroatien ist Kroatien. Also warst du da schon mal segeln? Ja, ich finde so und so da. Ich finde es gut, ich finde es schlecht. Oder ja, ist viel los, naja, ist wenig los. Ja, da gibt es ein paar schöne Inseln. Oh, es ist grün, es ist nicht grün. Also jetzt... Na, stellt sich die Frage, wieso soll ich in den Süden fliegen, wenn ich mit dem Auto in den Norden kann? Was ist der Unterschied? Macht es auf der anderen Seite ist dann wieder so, fragst du andere Segler, ja, wo seid ihr denn segeln? Du, wir sind schon seit 20 Jahren in Kroatien. Ja, ist euch da nicht langweilig? Nee, warum? So, jetzt ist es deswegen nicht langweilig, weil du genau das liebst und immer dorthin willst? Oder ist es deswegen nicht langweilig, weil weil es im Norden anders ist als im Süden? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich
also
für
da
mich
hätte ich ja,
kenne die Antwort, ich für mich, aber ja, ich brauche dich dazu, weil du hast ja die Steilvorlage jetzt am Anfang schon mit deinen Buchten wieder genannt. Wer, wenn nicht du, soll diesen Mythos lösen?
Also die Leute, die da nach Kroatien immer fahren, das ist natürlich ein bestimmter Suchtfaktor. Wir haben eine Folge mal gemacht unter dem Titel Kroatien ist wie McDonald's. Du fährst nicht hin, weil du was Neues entdecken willst, sondern what you see is what you get oder what you get is what you want. Also niemand geht zu McDonald's, weil er irgendwelche neuen Dinge essen will, sondern, also ich jedenfalls nicht. Ich esse seit 1970 ungefähr dieselbe Kombination. Verrate ich aber jetzt nicht.
Ah, oh, das kriege ich schon noch raus bei dir.
Der erste McDonald's 1972 in Augsburg. Okay.
Echt? Da warst du?
Ja.
Wow.
Genau. Ungefähr so. darüber reden wir jetzt aber nicht. McDonald's. Ja.
Also ich finde speziell wirklich jetzt den Norden vom Süden mal aufgeteilt haben. Also ich bin ja auch, ich habe ja vor ein paar Jahren bin ich die komplette Küste entlang gefahren und habe die Marinas porträtiert und ja, also ich muss sagen, als ich zum Beispiel auf dem Rückweg vom Süden in den Norden gekommen war, hatte ich ab einem gewissen Punkt irgendwann mal das Gefühl, hoppla, jetzt bist du aber in Österreich oder irgendwo mitten in Europa. Aber du warst doch gestern noch, irgendwie im Süden, wo auch die Menschen anders getickt haben. Würdest du, wenn wir jetzt mal, fangen wir mal mit den Menschen an. Ich meine, du sollst es ja jetzt führen, aber so würde ich gerne an diese Thematik herangeführt werden von dir.
Also das Erste ist natürlich, dass die nördliche Adria, ich sage immer salopp, sie ist rot-weiß-rot. Ja, das ist, das hat aber jetzt gar nichts mit einem bestimmten Nationalismus zu tun, sondern einfach mit einer Art, wie man sein Urlaubsziel erreicht. Der Norden ist das klassische Eignerrevier, weil der eigentlich so immer mit dem Auto gut erreicht werden kann. Ich muss nicht fliegen, ich muss mich nicht mit Streiks oder mit irgendwas auseinandersetzen. Ich kann mein Werkzeug immer mittransportieren im Auto. Also das ist ja was man eigentlich sehr liebt. Spätestens, wenn man irgendwie auf einer griechischen Insel liegt, ist ein Tausch von Wanten, also die man mit der Lufthansa mittransportieren will, schon ein Riesenproblem. Also ein Freund von mir hat sich seine Wanten mal, hat eine große Schlaufe gedreht und ist eine schöne Weile her, ging wohl noch, ist mit diesen Wanden um den Leib da ins Flugzeug eingestiegen, weil er sonst eigentlich nicht gewusst hätte, wie transportiere ich die jetzt da drin günstig.
Echt?
Da wären so simple Dinge, die kann man, also beim Fliegen ist das gleich schon immer eine Herausforderung. Oder man muss dann sagen, ja, dann fahre ich mit der Fähre oder irgend sowas.
Ja, also würdest du sagen, dass es dass deswegen jetzt mehr Österreicher und Deutsche im Norden unterwegs sind?
Das ist eindeutig. Es ist wirklich, weil jedes Jahr, wenn ich da unterwegs bin, das ist rot-weiß-rot. Im August wird es dann noch italienisch, weil der Ferragosto und weil die da auch einfach gerne dann mit ihren Yachten rüberkommen. Aber im Wesentlichen ist es schon, der Norden ist einfach sehr deutsch geprägt oder deutschsprachig geprägt in der Phase. Also vor allem Istrien, das ist halt rot-weiß-rot. Dann wird es unten ab der Insel Scheria, ab dem Südende der Karnaten, da gibt es so einen Landvorsprung, der für mich eigentlich immer ganz signifikant das Land teilt. Wenn es also dann hinter, da ist immer eine Weile so, Kap Arkhangel ist dann nur ist dann praktisch nur, gibt es keine Insel mehr, sondern ich habe nur Festland und danach geht es dann weiter mit den Köhlerinseln, wie ich sie nenne, Drvenik, ist, glaube ich, das kroatische Wort für Köhler, weil die damals für Split und Trogir waren da irgendwelche Köhler, die da die Holzkohlen gebrannt haben für die Schmieden und die Drvenik, Veni Drvenik und Mali Drvenik, ab da fängt dann irgendwie für mich so immer das Südrevier an, klar, Trogir und Split hat insgesamt 4, 5 große Marinas und diese Marinas leben davon, weil es genau zwischen den Städten einen Flugplatz gibt, nämlich den Flugplatz eben Trogir Split oder Flughafen Split. der versorgt diese ganzen Marinas mit internationalen Gästen, die das dann eben per Flugzeug erreichen. Und die sind eigentlich eben eher internationale Gäste.
Also das ist mir auch aufgefallen und das ist genau auch die Erklärung, die auch ich dafür hatte, dass natürlich je südlicher du kommst, sowieso geflogen wird. Also auch als Österreicher fliegst du da dann oft hin. Und dadurch ist es ein bisschen bunt gemischter, was die Urlauber betrifft. Also das ist schon mal ein Punkt, wo man sagen kann, okay, also der Süden gleicht nicht unbedingt dem Norden und umgekehrt, weil die Urlauber, Segler, die dort unterwegs sind, die kann man schon so ein bisschen teilen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt im Norden keine Segler aus, weiß ich nicht, zum Beispiel auch aus Polen etc. sind. Aber trotzdem ist es schon verstärkt so. Also das, ja, wäre ja schon mal ein Punkt, wo man sagen kann, da sind die zwei Regionen unterschiedlich. Wie würdest du denn, wie soll ich das sagen, die Mentalität bezeichnen? Ich habe mal einen Kroaten gehört, der hat gesagt, wenn man ab hier weiter nach Norden, das ist alles total spießig, total durchorganisiert. Bei uns ist halt so ein bisschen südländischer Style. Würdest du das auch sagen?
Boah, naja, es ist schon, also man hat natürlich schon die Tendenz irgendwie zu sagen, also alles, was so südlicher ist, ist irgendwie schlurimäßiger. Aber das ist der Karl Kraus hat das ja mal so schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, der Balkan fängt an der Ostwand meines Schlafzimmers an, ja. Also überall, wo mein Territorium endet, fängt eigentlich so die Unzivilisation und der Balkan an. Das haben die Italiener aber auch, weil wir Deutschen für sie, die im Norden leben, die Klucki sind. Also alles, was nördlicher sind, das ist auch nicht so wie wir. Also das sind so natürliche Reflexe. Was ich schon immer wieder feststelle, ist, aber das weiß ich nicht, ob das mit der Mentalität zu tun hat, ist, dass der Süden einfach, er ist touristischer. Ja, da, auf eine bestimmte Art. Er ist so krachender, lauter, mehr Diskotheken, mehr Auftrieb, mehr, ja, zum Beispiel, dass diese Yachtweek-Flottillen und die Metsailer-Flottillen, diese Sail the Day and Dance the Night, das ist toi, 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 eindeutig noch mehr im Süden beheimatet als im Norden. Die Diskotheken, die es zum Beispiel in Rogoznica in der Marina Frappa gibt, ja gut, oder Biograd, nicht Biograd, sondern Vodice ist auch relativ laut in der ACI Marina, also so, es ist schon bunter, die stellen schon lieber irgendwie den Krach auf. Mir ist auch manche Bucht in Erinnerung im Süden, also wo ich einfach weiß, das ist da. Bin ich nachts um zwei wieder abgesegelt, weil das ist einfach, mein Bootsrumpf wurde zur vibrierenden Kalotte eines Lautsprechers, ja, das war bumm.
Ja, also das ist definitiv
Norden
auch,
geht's schon ruhiger.
Ja, auch so Chwar und solche Ecken, wo dann im Sommer doch teilweise richtig Action ist, ne?
Ja, genau, du hast im Norden doch diesen eher etwas, ja, ich sag mal vorsichtig, beschaulichen Campingtourismus, also gerade in Istrien überall. Das ist ja das Tolle, als Segler fährst du da entlang und schaust auf die Steineichen und diese bewaldeten Ufer und denkst immer, mein Gott, hier, wo haust kein Mensch? Und dann fährst du also mit dem Dingi da hin und siehst da unter den Bäumen, da leben in Lanterna, da sind 2000, 3000 Leute, die da jetzt irgendwie Camping machen auf dem großen Campingplatz, das siehst du alles nicht, das ist alles so verborgen, aber es ist trotzdem ein, ich würde mal vorsichtig sagen, eigentlich in weiten Bereichen ein lautloserer Tourismus und auch ein, also kann man auch wirklich ganz klar sagen, der Süden ist eindeutig teurer. Ich habe letzte Woche auf Mare Più meinen Preisvergleich für die Marinas veröffentlicht. Der Süden ist teilweise, also bei ACI im Norden, die sind eh teurer als alle anderen. Aber der Süden ist also nochmal 25, 30 Euro teurer im Marina-Durchschnitt als der Norden.
Ja, und ja, also, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt das mal aus nautischer Sicht betrachten, als seglerischer Sicht, ja, also was würdest denn du sagen, wenn jetzt, schwer, Wie würdest du das aus der seglerischen Warte aus betrachten? Gibt es auch da Unterschiede? Fangen wir zum Beispiel mal mit der Landschaft an. Also die,
ja,
jetzt klar. Haben wir über die Menschen gesprochen, haben gesagt, ah, da ist ein bisschen mehr los, ja. Da ist ein bisschen mehr österreichisch und deutsch, aber wie ist es denn so, was die Landschaft betrifft?
Also der signifikanteste Unterschied zwischen Süden und Norden, und der beeinflusst nautisch alles. Das ist im Norden, sieht man auch sehr schön, wenn man mit dem Flugzeug fliegt, im Norden liegen die Inseln alle ungefähr in Nord-Süd-Richtung. Also Zres liegt ziemlich genau auf Nord-Süd-Achse. Zres ist, glaube ich, 50-60 Kilometer lang, liegt ziemlich genau auf der Nord-Süd-Achse. Wenn man mit dem Flugzeug nach Griechenland fliegt und schaut da aus dem Backbordfenster raus aufs Meer, dann sieht man, wie diese Inseln sich langsam drehen. Ja. Die kriegen also weiter unten so Schirje oder irgend sowas. Dugi Otok liegt dann schon so Nord-Nordwest auf Süd-Südost und dann drehen die irgendwo so in der Mitte, dann werden sie Nordwest-Südost und dann irgendwie ab Split liegen die dann plötzlich fast waagrecht. Also Bratsch war, Korčula, die liegen fast waagrecht. Das klingt jetzt total banal, beeinflusst aber komplett alles, weil wenn ich jetzt vom Norden nach Süden segle, dann rutsche ich immer zwischen diesen langen Inseln durch. Selbst beim Dugi Otok merke ich ja nicht, dass das Ding 80 Kilometer lang ist. Es ist mir ja nie im Weg. Ich fahre immer dran entlang, wenn ich nach Süden will. Die 40, 50 Kilometer von Hvar, das ist bitter, ja, weil das Ding liegt mir einfach im Weg, wenn ich da nach Süden will. Ich muss also immer irgendwie so lange Strecken drumherum fahren. Auch dieser Traffic, der da oft entsteht auf der Achse Split-Trogir runter nach Hvar, das kommt einfach daher, dass alle Segler da einfach genau diesen Weg nehmen müssen. Und dummerweise gibt es auf diesem Weg, entlang an diesem Weg, gibt es genau vier Marinas in Scholter, die Marina Maslinica, Martinis Marki und dann unten in Milna die drei Marinas. Und dann habe ich da noch ein paar Buchten und da drängt sich aus fünf Marinas, also alles irgendwie Richtung Süden. Also die können nicht anders. Ja. Also die wenigsten fahren da die Route um die Inseln rum oder gehen in eine andere Richtung. Also diese Inseln ballen im Süden den Verkehr und liegen einem immer im Weg, bis hin zu, dass sie bei Schlechtwetterlagen im Norden kann ich mich bei den kleinen Inseln eigentlich immer schnell irgendwo verstecken oder finde irgendwas. Im Süden muss ich immer um so ein Ding drumrum. Ja, das liegt immer in der Hauptwetterrichtung. Also,
du bist halt nicht so flexibel, ne? Also das wäre jetzt mal, um das so mal so ein bisschen von der geografischen Geschichte her nochmal aufzurunden, du kannst nicht mal eben, wenn der Wind gedreht hat, mal schnell um die Ecke rum. Und in die andere
Richtung. Ja, genau, du bist halt im Süden von Mljet, du musst irgendwo, wenn du von Dubrovnik kommst und hörst eine Schlechtwetterfront, komm von Italien und schaust in die Seekarte, dann bist du eigentlich bald ratlos, weil wenn du jetzt sagst, okay, du gehst auf die Westseite rüber oder auf die Südseite rüber, dann bist du sicher vor der Bora, weil die ist ja aus Nordost, aber da unten ist ein Jugo dann in den Buchten auch nicht immer ein glasklarer Jugo. Und ich hatte schon Wetterlagen, wo ich dann mich wirklich entschieden habe, okay, die sagen jetzt Nordwest drehend auf Nordost, 30 bis 40 Knoten in Böen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt auf die Südseite runter. Und auf der Südseite von Mljet kam das Unwetter dann plötzlich statt Nordwest oder Nordost, kam das plötzlich aus Südwest. Also du bist einfach oft gekniffen, ja, während im Norden kannst du wirklich einfach sagen, okay, ich gehe da jetzt irgendwo.
Bist flexibler.
In die Marina. Flexibler. Ich habe im Norden, in Kroatien gibt es 65, 66 Marinas, also ohne die Stadt Kais. Im Norden hast du zwei Drittel davon, im Süden hast du vielleicht nur ein Drittel, vielleicht etwas mehr als ein Drittel. Also du musst schon immer schauen, bis du in die Marina kommst. Wie gesagt, auf dem großen Abschnitt zwischen Split-Trogir und dann darunter, da hast du drei oder vier Marinas und das ist schon viel.
Ja, das spiegelt sich auch in dem Charterangebot zum Beispiel wieder. Wer den Süden besegeln möchte, startet entweder im Süden ab Dubrovnik oder Umgebung, genau. Da gibt es noch eine kleine Marina, wo es ein paar Boote gibt, oder dann eigentlich Split Trogir. Also dann gibt es noch wirklich ein paar ein paar kleine, zum Beispiel in, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Gegenüber auf der kleinen Insel, gegenüber von egal.
Überlegen.
Ja, also da ist einfach nicht das Charterangebot, wie man es jetzt im Norden hat. Aber sag mal, all die Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, da mag man ja jetzt so das Gefühl haben, so, oh, na, im Süden brauche ich jetzt nicht segeln.
Auf der anderen Seite. Das ist ein anderer Reiz. Es ist wirklich
was anderes. Aber welcher Reiz? Also ich sag mal so, ich hau mal ein paar Worte rein. Also die grünen Inseln, ja, also die großen grünen Inseln unten. Oder Städte wie Trogir, Dubrovnik, also auf den Spuren der Vergangenheit. Also ich persönlich, mich hat das ja umgehauen da unten. Und nicht umsonst sind beispielsweise auch solche Serien wie Game of Thrones im Süden Kroatiens gedreht worden. Also unter anderem natürlich dort gedreht worden. Und das heißt ja auch so ein bisschen der Sonnenstaat da unten, ne? Also was sind das für was löst es so in dir aus? Sind das Sachen, wo du sagst, oh ja, ist super schön, oder sagst du, ja, aber?
Na, das ist, ich finde es schon immer spannend, wo also Insel einer Stadt begegnet oder eine Stadt vor einer Insel liegt. Also das ist immer was ganz anderes, wenn zum Beispiel Ugljan jetzt im Norden oder Paschman in der Nähe von Zadar, das waren immer, das ist ganz faszinierend, das waren über die Jahrhunderte oder vielleicht sogar ein Jahrtausend hindurch war das der Vorort der Insel. Von dort kamen Obst, Gemüse, das war der nächste Raum, wo man sich was geholt hat. Und weil im Süden ja die Inseln größer sind, ist es eigentlich noch ausgeprägter. Also sowas wie Scholta und Bratsch sind eigentlich die Vorgärten von Split oder die Vororte. Und es hat natürlich auch, es war der Luxusvorort, ja. Da gingen die wohlhabenden Städter hin, da gibt es Burgen, da gibt es Paläste, da ist dies oder jenes. Du merkst einfach so, also Martinis Marki, die Marina, wird jetzt hat ein Deutscher erworben und das vor, glaube ich, einem Jahrzehnt oder eineinhalb Jahrzehnten zur Marina und zum Edelhotelkomplex umgebaut. Ist schon sehr, sehr hübsch, aber es ist ein alter Palazzo von splitterreichen Kaufleuten oder Italienern, also Venezianern, die dort waren. Mhm. Und das ist eigentlich immer wieder so, auch die Elafiten, die wimmeln, also alles, was nördlich von Dubrovnik kommt, da ja. Steht dann jede dritte Ecke steht irgendwo eine Burg oben rum oder irgendwo ein Palazzo. Einerseits als Adelssitz, wenn die Zeiten friedlich waren, wo es eigentlich immer eine frische Meeresbrise gab, wenn die Stadt einfach vor Hitze zu glimmen anfing und ungemütlich wurde und der Gestank überhand nahm, da ging man eben da raus, und andererseits haben sie das auch als Schutz vor Piraten gebaut.
Ich finde es ja, ich liebe es ja. Wenn ich da durch die Gassen laufe und auch, also ich finde es ja Trogir, Split, Dubrovnik, da, ich bin da in einer anderen Welt. Ja. Übrigens, das eine Örtchen, Inselchen Scholta war es, da gibt es auch noch ein paar Boote zu chartern. Aber der Süden und der Norden. Jetzt hast du tatsächlich ja so ein paar Sachen gebracht, wo man jetzt sagt, Mensch, das ist doch so ein bisschen unterschiedlich. Wie würdest du denn so die wettertechnische Seite sehen? Also gibt es da Unterschiede?
Ja, wie gesagt, durch die Größe der Inseln musst du es und die Lage der Inseln, die dir immer im Weg sind irgendwie.
Ja.
Musst du umsichtiger im Wetterbericht sein und musst schon umsichtiger gucken. Im Groben kann man sagen, dass das Wetter dort unten eigentlich, ja, es ist nicht so viel anders als im Norden. Also es gibt genauso eine Bora, also die Haut in Dubrovnik unten kann es da auch mal blasen. Da gibt es aber Abschnitte dazwischen drin, wo es dann wieder ruhiger ist. Die Bora ist irgendwie situativ. Das mache ich auch einmal im Monat in meinem Wetterseminar. Man kann da sehr klar sagen, also an bestimmten Stellen weht die Bora heftiger, an anderen Stellen, da kann man sich eigentlich ganz gut verkriechen, wenn man Bora hat. Also die ist nicht überall gleich stark, sondern es gibt eben Abschnitte, wo sie wilder ist. Und das ist im Süden auch. Im Süden ist eigentlich mehr so der Jugo, das Thema auch im Herbst, dann
würdest du sagen, dass der Jugo vielleicht im Norden auch mehr Schwell mit anschleppt, weil er ja, einfach klar. mehr Zeit hatte? Ne? Das ist klar. ja auch nochmal ein Unterschied, ja. dass man sagt, ja, naja klar. gut, im Süden, da hat sich die Dünung noch gar nicht so aufgebaut, weil der Wind kommt aus Süden und die Kilometer von Süden bis Istrien sind ja doch noch, sind ja noch einige Kilometer, da baut sich dann nochmal mehr Welle auf, oder?
Ja, also wenn der Jugo mal kräftig ist und weht da, also diese ganze Länge der Adria wie auf einer Kegelbahn, dann steigt oben im Norden auch der Pegel um 1 oder 1,20 Meter. Also der Grund, warum Venedig immer im Herbst eigentlich Hochwasser hat, ist der Jugo, der das Wasser da hochdrückt, irgendwie über mehrere Tage und eine Woche. Also das, da wird es da oben schon zapfig. Da ist die Welle schon eher heftiger, aber lass mich nochmal überlegen, irgendwie Wetter. Also es gibt genauso Jugo, der Norden von Milet ist von Schiffswracks aus allen Jahrhunderten übersät, weil das einfach eine Küste ist, die ist offen für die Bohrer. Also man kann sich da schlechter verkriechen. Also es gibt so schon ein paar Herausforderungen. Ich finde den Süden eigentlich anspruchsvoller. Also er will einerseits vom Wetter her schon mehr gute Seemannschaft und andererseits auch vom Ankern her Seemannschaft, weil du im Norden hast du nicht immer, aber doch häufiger irgendwie so einen klassischen Ankergrund, der so auf 5 oder 6 Meter flach irgendwo vor sich hingeht. Im Süden schlägst du dich oft mit irgendwelchen steil abfallenden Ankergründen rum, wo das also vom Ufer weg oder 10 Meter vom Ufer weg hat es halt 7 Meter Wassertiefe und 30 Meter vom Ufer weg hat es dann 20 Meter Wassertiefe, also irgendwo schon nichts mehr, was zum Ankern ist. Im Süden musst du eigentlich oder wirst du lernen, mit Landleine zu ankern, also dich rückwärts irgendwo hinzuziehen, deine Kette komplett rauszulassen, weil du den Anker fallen lassen musst auf 12 oder 14 Meter und dich dann langsam zum Ufer hin mit dem Heck per Landleine vertäust. Das ist eigentlich so der gängige Stil dort im Süden, weil die Buchten es nicht anders zulassen. Das ist die Geografie dort oder die Topografie der Unterwasserlandschaft. Das ist einfach also eine andere Seemannschaft verlangt, die übrigens dem, was man manchmal in Griechenland macht, eigentlich auch ähnlicher ist. Ja, da ist der kroatische Norden, also einfach wo reinfahren, fallen lassen, zack, peng. Also so locker natürlich auch nicht, aber das ist schon anders.
Ja, aber es sind schon Unterschiede, ne? Sag mal, wenn ich dich jetzt bitten würde, dass du dir Gedanken darüber machst, stell dir vor, du müsstest ein Magazin schreiben über den Süden und müsstest den Süden, die positiven Seiten des Südens irgendwie hervorheben. Und dann aber auch auf der anderen Seite die positiven Seiten des Nordens hervorheben. Was wären das für Punkte, die du für einen Segler hervorheben würdest, wenn es um den Süden geht?
Also ich recherchiere jetzt gerade für meinen neuen Buchtenfinder und für einen Revierkompass Süd und ja, das Türkis ist schon sehr türkis im Süden oft. Also wenn man so ein Fan ist, dieser türkisen Farbe, die Wasserqualität, das ist schon dank eben dieser Felseninseln, ist es einfach klasse, dass weder der Norden noch der Süden Kroatiens hat irgendwelche großen Wasserzuläufe, also keine Flüsse, die da irgendwelche Sedimente eintragen. Das ist gerade mal die Kirka eben im Süden, das ist ein 60-Kilometer Fluss, das ist ja nichts. Aber trotzdem, da ist halt um Schiebenick rum, das ist ja eigentlich auch schon der Süden, also jedenfalls nach meiner Bucheinteilung. Das ist einer der größten Flüsse, die da reinkommen. Und diese Wasserqualität, die beruht einfach auf dem, was die meisten Segler irgendwie beim ersten Mal gar nicht vermissen, weil sie gar nicht wissen, dass es nicht da ist. Es sind nämlich die fehlenden Sandstrände. Also das sind alles Felseninseln. Und vor allem diese Tiefwasserinseln im Süden. Das klare Wasser kommt einfach daher, dass das halt keinerlei Sedimente, der hat nichts trüb, da fließt nichts rein. Während im Norden Italiens kommen die Flüsse aus den Alpen, Isonzo, Piave, Tagliamento, der Po, das macht die Westadria also weitaus vom Wasser undurchsichtiger, während in Kroatien ist es einfach, du hast halt einfach dieses Tiefwasser da immer. Und keinerlei, also, nichts, was da reinkommt, immer türkis. Der Norden in Kroatien ist für mich interessanter, weil ich eigentlich oft mehr so auf dieses oder ja, es ist mir diese vertrautere venezianische Geschichte einerseits, also dieses Venedig, ob das jetzt Piran ist, ganz im Norden oder es gibt schon einige sehr, sehr venezianische Orte dort. Das ist, ich finde oft so, finde es historisch spannender. Manchmal, also Pula ist für mich immer nur so, für manche ist es ja wirklich eine Hafenstadt, aber mit dieser, durch die K&K-Monarchie, durch die österreichische Marine begründeten schweren Schiffbautradition da in Pula, also das ist schon ein schöner Ort irgendwie mit dieser Schiffbautradition und andererseits ein Ort, der eben, wenn man da in der Marina ankommt, wo dieses riesen Kolosseum dasteht, wo ich also jedes Mal noch fasziniert bin oder wenn ich nach Schibenik reinfahre, diese Festung der Venezianer, die diese Einfahrt bewacht hat, Sveti Nikola, da bin ich historisch eigentlich besser, wobei die Geschichte von Dubrovnik auch total spannend ist, wenn man da durch die Altstadt schlendert. Also zu entdecken also gibt es immer viel.
Da gibt es schon fast ein 1-1, meinst du.
Aber wenn ich die Unterschiede jetzt in den Verlockungen darstellen müsste, ist einfach der Norden, ist irgendwie so kleinere Inseln, kleinere Gewerke. Also jede Insel ist anders, jede Insel hat eine andere Prägung. Bermuda ist von eigensinnigen Fischern bevölkert und in Silber Ulipis ist dann schon wieder ganz anders. Ja. Und da unten sind es alle größere Inseln, die irgendwie in sich dann auch wieder irgendwo zu einer Stadt gehören oder zu einem größeren Ort und davon geprägt sind.
Ja, also was mich zum Beispiel auch sehr fasziniert hat im Süden waren die hohen Berge, war so die Landschaft, so diese Weite. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, im Süden ist so ein bisschen mehr Weite. Weiß ich nicht. Und solche Inseln wie Korčula und so, die haben mich schon fasziniert. Die sind recht groß, ne? Also du hast ja nicht so ein kleines Inselchen, sondern es ist schon alles so groß, wie du es vorher gesagt hast. Hat schon auch so seine positive Seite. Auch kulinarisch hat es mich recht fasziniert. Wie findest du die kulinarischen Unterschiede zwischen Süden und Norden? Gibt es aus deiner Sicht überhaupt Unterschiede?
Gibt es durchaus. Wenn man ganz oben anfängt, so das kleinste Land, Jugoslawien, Slowenien, ist also eine Drei-Länder-Küche, also österreichisch, italienisch, balkanisch. Dann je weiter man nach Süden kommt, desto mehr ist es einfach so eine Grillküche, die wird eigentlich ist besonders ausgeprägt eben im Süden, also gerade so der Fischfang ist sehr, sehr ausgeprägt, also oder die Grillküche dort, das ist weitaus stärker. Der Norden ist vielleicht noch mehr von Italien geprägt, ein Stück mehr. Also irgendwie ist es so.
Ja, auf jeden Fall. Im Norden hast du dann so, in Istrien hast du deinen Trüffel, hast du deine Austern. Kommst du Richtung Süden, siehst du immer mehr Lämmer und Spanferkel am Spieß im Ganzen, die über der Holzkohle gedreht und gegrillt werden. Das ist genau das, was ich jetzt eigentlich auch so auf den ersten, mein erster Gedanke ging genauso dahin. Ist es ein bisschen feiner im Norden?
Ich weiß nicht, feiner, ja, es kann raffinierter sein, aber heute, also ich habe jetzt heute speziell über so Restaurants auf der Nordseite von Hvar recherchiert und war da schon sehr angetan, was sich da mittlerweile so tut. Ja, das ist schon spannend. Ich meine, der Ehrgeiz auch bei den Winzern zum Beispiel, der ist weit ausgeprägter, also das vor 30, 40 Jahren noch war da.
Stimmt.
Und Winzer sind ja immer auch so ein guter Gradmesser, also Wein und Essen, also in Weingegenden habe ich noch nie schlecht gegessen. Dass der Ehrgeiz ist halt ganz anders entwickelt, wenn man sieht, was da vor 30, 40 Jahren noch mit Malvasia passierte und die produzieren mittlerweile wirklich tolle Weine. Also 2009 nach Isola das erste Mal kam in Slowenien oben. Die hatten verkochte Pasta. Die Italiener, die neugierig über die Grenze fuhren, die drehten auf dem Absatz wieder um, weil das alles einfach verkocht war. Und mittlerweile gibt es da wunderbaren Weinbau und das ist entlang der Küste jetzt schon sehr ausgeprägt. Also, aber so spezifisch jetzt, dass ich sagen würde, okay, das ist eine südliche Küche, das ist eine nördliche Küche, dafür ist der Einfluss des Tourismus zu groß. Das vielleicht die größte Neuigkeit ist, dass jetzt plötzlich auf den Kornaten irgendwo als Vorspeise Sushi kriege. Es ist einfach irgendwie so, ja, mei. Also in Südtirol haben sie immer gesagt, die Gäste, die wollen das so. Ja.
Aber, ja. Nee, aber ich bin da bei dir. Also da ist Kroatien Kroatien und es gibt kroatische Gerichte im Norden und im Süden und es gibt allerdings ein bisschen Einflüsse. Und die sind deutlich spürbar. Also die Gegend rund um Istrien rum ist halt auch so eine Trüffelgegend und Austerngegend. Und die gibt es da natürlich einfach in einem anderen Angebot, als man es jetzt im Süden bekommt. Und im Süden ist es so, wie du es gerade gesagt hast, ein bisschen fleischlastiger, wenn man mal so sagen darf. Aber es ist am Ende des Tages eine kroatische Küche, die auch irgendwo vergleichbar ist. Und vielleicht gibt es ein bisschen mehr den Schwerpunkt hier und den Schwerpunkt dort. Ansonsten, ich hatte jetzt, also wenn du jetzt segelnd unterwegs bist und dir mal so die Konobas anschaust, dann ist ja Kroatien grundsätzlich von Nord bis Süd mit, ich will jetzt nicht sagen durchwachsen, aber es gibt alles. Es gibt die beste Qualität, es gibt auch mal schlechtere Qualität, es gibt so die kleinen, schnuckligen Konobas, die gibt es aber sowohl im Norden als auch im Süden, oder würdest du das anders bezeichnen?
Die Konoba ist schon eigentlich, also so in dieser kleineren Form ist sie schon eher was stärker wird, je weiter man nach Süden kommt. Sie ist also nichts Typisches für Istrien zum Beispiel oder auch Zresta. Es ist eher noch ein bisschen eine Restaurantkultur. Also so Konoba kommt eben aus, man trifft sich im Keller zwanglos und sitzt da und beim Wein und dann wird halt irgendwie ein bisschen was zu essen gereicht. Also das ist, man redet so. Das ist eigentlich so, die Konoba, das ist eigentlich, das Wort kommt vom Keller her. Und das ist eigentlich eher so was aus dem Süden eigentlich eher kommt, dieses zwanglose Zusammensein. Die Wirte berufen sich ja heute nur drauf, dass sie sagen, ja, wir haben da keine Menüs an der Wand und keine Speisekarten, weil das einfach immer nur so, auch keine Preise, weil das einfach immer nur, wir sind eine Konoba und das war damals eigentlich auch keine Gaststätte. Also in gewisser Weise hat es schon eine Tradition, dass es so ist, es wurde gereicht, was halt gerade da war. Ja, und ja, was es halt gerade gab.
So wie man in Griechenland, das ist im Süden mehr, so, sagst du?
Ja, so wie man in Griechenland halt irgendwo in die Küche geht, noch vor einem oder zwei Jahrzehnten in irgendeinem Hafen und die Wirtin zeigte einem, was da auf dem Herd jetzt stand und du konntest dir halt was aussuchen, was es da gab.
Sag mal, und also es war jetzt spannend, ich finde so ganz den Mythos, wir haben da einige Unterschiede oder du hast einige Unterschiede aufgezeigt auch, allerdings auch einige Gemeinsamkeiten. Sind es Unterschiede, die einen Turn maßgeblich beeinträchtigen, dass man sagt, man muss beides gesehen haben, oder wärst du jemand, der sagt, naja, also wenn du in den Norden gehst, dann reicht es eigentlich, da musst du den Süden erst gar nicht erleben, weil oder umgekehrt, weil das eine hat eigentlich all das Wichtige, was das andere auch hat und der Rest ist vielleicht nebensächlich. Wie würdest du das beschreiben?
Also für mich sind es zwei vollkommen verschiedene Reviere. Ist tatsächlich so. Also selbst wenn man sagt, es ist jetzt ein und dieselbe Küche, aber es ist für mich durch diese Insellagen und durch diese, ja, die Infrastruktur, die andere, das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Reviere. Ich würde da niemals sagen, das eine ist wie das andere. Also klar habe ich, die Windverhältnisse sind dieselben, aber sonst, also ich muss mich da im Süden eigentlich ganz anders bewegen und es ist für mich auch, ich habe meine seglerische Sozialisation ja in Istrien oder in Zres erlebt und das ist mir irgendwo so auch innerlich immer noch viel, viel vertrauter, als wenn ich mich im Süden bewege. Ich habe auch immer den Eindruck, im Süden bin ich eigentlich richtig mehr aufgrund des großen touristischen Angebots, bin ich eigentlich schon mehr darauf angewiesen, genauer zu wissen, wo ist es denn jetzt gerade wirklich gut und wo nicht.
Also, aber es ist spannend, dass du sagst, dass da mehr Touristen natürlich auch irgendwo sind, weil auf der anderen Seite sind ja im Norden viele Touristen aus den benachbarten, nördlich angrenzenden Ländern ja auch unterwegs. Also ich habe es im Norden teilweise touristischer in Erinnerung gehabt, aber es war einfach nur anders touristisch.
Es verteilt sich ein bisschen mehr, wenn du nicht aufpasst oder, also ich merke so mit den Jahren, der Süden, du musst dich ein bisschen mehr damit beschäftigen, weil sonst kann es schon sein, dass du das also irgendwo halt dich mal ärgerst auch, weil zu viel los ist. Und das kann man eigentlich vermeiden, indem man sich irgendwie halt informiert und irgendwie halt nachguckt, wie es wo ist. Im Norden hast du eine größere Marinadichte, es verläuft sich mehr klar, kommst du auch mal irgendwo in einen Hafen, wo es halt etwas voller ist. Aber also im Süden, der ist vielleicht ein klein wenig spröder, aber
es konzentriert sich auf die Marinas,
es konzentriert sich auf einige sehr große Orte. Und wenn du jetzt einen ruhigen Turn haben willst, also im Norden ist es einfach so, dass irgendwie verläuft sich dann doch immer. Also,
weißt du, was ich auch glaube, Thomas? Ich weiß nicht, berichtige mich da. Ich glaube, es gibt auch einen ganz großen Unterschied, ob du im Norden an Land unterwegs bist oder auf dem Wasser. Und im Süden auch. Also im Norden auf dem Wasser hast du, glaube ich, eine viel größere Möglichkeit an vielen kleinen Inseln und Inselchen und dort ein Städtchen, hier eine Marina. Und ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass dass du im Süden an Land so eine gewisse Weite hast, die du im Norden jetzt weniger hättest. Also auch da, wie ja, fast schon wie auf den Inseln auch, aber das ist irgendwie alles so ein bisschen weiter entfernt, diese hohen Berge. Da hast du, glaube ich, eher mal eine einsame Ecke an Land, aber dafür auf den Inseln ist eben alles ein bisschen konzentrierter, weil du eben nicht so viele auch hast.
Ich würde es so formulieren, dass du konzentriertere, fokussiertere Stellen hast. Selbst so eine kleine Insel wie Lastovo, da hast du so einen, ja, ich hatte immer das Gefühl, der Westen von Lastovo mit diesem komischen neuen Park, den sie da eingerichtet haben. Das heißt komisch, das ist ja ganz gut, dass sie das also eigentlich schützen, ist eigentlich so frequentierter. Oder auch in Mljet, der Nationalpark im Westen, ist weitaus frequentierter. Natürlich ist es sehr, sehr attraktiv. Also jetzt so eigentlich so diese anderen Ecken da rundherum. Du hast aber dann nautisch verlangt von dir was anderes, weil Mljet eigentlich, muss man überlegen, Mljet hat eigentlich keine richtige große Marina. Ja, das gibt es auf so einer großen Insel nicht. Und selbst ein Ort wie, stell dir vor, war die Inselhauptstadt läge also im Norden, das hätte längst eine Marina mit 400 absolut Liegeplätzen oder irgendwas in Var, wo alle, wirklich alle hinwollen. Ja, in Var wollen sie alle hin. Da gibt es natürlich gegenüber die Marina Palmigiana, da muss ich mit dem Boot, mit dem Bootstaxi, mit dem RIP, also mit dem schnellen Schlauchboot, werde ich darüber gejettet. Aber der Hafen von Var, der hat 15 Bojen und irgendwie 20 Liegeplätze am Stadtkai. Ja? Und alle wollen da hin. Also das ist irgendwie das sieht, wenn du das Gegenstück nimmst, Trogir hat 1, 2, 3, 4 Marinas im weiten Rund, ja.
Ja, ja,
also große Stadt ist gleich, da ist eine Infrastruktur. Und im Süden, wenn du da, du musst dich ein bisschen, es will mehr von dir, du musst dich ein bisschen beschäftigen, weil sonst läufst du da irgendwie rein und kriegst aber einen falschen Eindruck, weil du dich ärgerst und sagst, also mir ist jetzt zu voll, und wenn du wüsstest, du musst jetzt einfach nur ums Eck rumfahren, da nach Norden, da hast du eine Ruhe und einen Frieden, den du vorher nicht vermutet hättest. Das ging mir eben auch. Ich habe meine Revierführer angefangen, weil ich gemerkt habe, ich bin eigentlich immer an den schönsten Stellen vorbeigesegelt, wenn ich nur in die Seekarte gucke.
Ja, naja, also dann ist doch das, Genau, da bin ich doch ganz froh, dass ich diese Folge heute hier angestoßen habe. Und du bist ja gerade voll im Thema drin. Und mich bestätigt es auch, dass du, weil ich war mir am Anfang nicht so ganz sicher, weil deine Ausführungen schon von Unterschieden gesprochen haben. Aber als du dann später gesagt hast, das sind für dich zwei unterschiedliche Reviere, ich sehe das nämlich genauso. Und ich finde es Spannende vor allem, dass du in Kroatien es wirklich in Norden und Süden aufteilen kannst. Ich würd sagen, vielleicht kann man da die Kornaten auch noch so als Mitte nehmen, weil das auch irgendwie so eine eigene, so einen eigenen Charakter irgendwo hat, dass man es fast schon in drei teilen könnte, also alles nördlich der Kornaten, dann südlich der Kornaten und die Kornaten selber. Aber wenn man es in zwei teilt, dann ist es wirklich so, südlich der Kornaten ist dann der Süden und der ist einfach anders und das, finde ich, sieht man auch schon, und das hast du auch so schön beschrieben, wenn man auf die Karte schaut, wenn man sich die Inseln anschaut. Und du bist in einem anderen Flair aufgrund der Urlauber, die sich einfach schon mal unterscheiden von Norden nach Süden. Aber ich könnte dir zum Beispiel nicht sagen, das gefällt mir besser als das andere. Ich finde tatsächlich, dass beides so seine Vorzüge hat. Und ich liebe es, wie gesagt, wenn ich da gerade auch im Süden in manchen Städtchen und Städten vor allem dann eben eher sogar unterwegs bin. Und im Norden dann wiederum diese Vielseitigkeit auf dem Wasser, wo eine Insel gleich nach der anderen ist und die recht klein ist. Also mein Mythos, beides ist gleich. Ich glaube, den können wir schnell auflösen jetzt.
Ich glaube auch, ja. Also da haben wir klar Position bezogen und da sind zwei Reviere sehr eindeutig. Also
ja, und das kann man dann alles im Detail in deinen Büchlein nachlesen. Wie lange dauert es denn noch, bis dein neues Buch rauskommt, sag mal, über den Süden, über die Buchten?
Also der Nordführer, der ist jetzt ja draußen, der Buchtenfinder und der Revierkompass. Und ich hoffe, dass es also bis 2. Mai-Hälfte, dass ich da draußen bin. Ich bin ja eigentlich ganz zuversichtlich, aber ich muss schon bienenfleißig sein. Weil das ist, also, ich entdecke auch jeden Tag wirklich immer noch Neues. Also das ist wirklich,
glaube ich, ja,
eine schöne, sehr schöne Arbeit.
Also ich kann es euch da draußen wirklich, ich ganz objektiv, nicht nur ans Herz legen, sondern wenn da jemand in Kroatien unterwegs ist, dann ist es definitiv eine sehr lohnenswerte Lektüre, will ich gar nicht sagen. Es ist ein Nachschlagewerk. Es ist nichts, was irgendwelche Online-Medien ersetzt. Im Gegenteil, es ist sogar so, also ich würde sogar so sagen, dass die Online-Daten die Zusammenfassungen, die du auf den Büchern hast, ergänzen. Also der erste Blick da rein und dann kannst du dir vielleicht sogar noch ein paar Sachen online angucken. Aber es ist super, was ihr da echt geschaffen habt. Also Hut ab nochmal, aber das habe ich dir ja schon ein paar Mal gesagt. Insofern,
vielen Dank.
Ja, ist so. Ja, ist ja gar nicht so einfach in der heutigen Zeit auf Papier was zu bringen, wo du sagst, okay, und das kannst du einfach jetzt nicht ersetzen durch ein Handy, Tablet, und das sage ich und ich stehe auf solche Sachen.
Nee, es geht auch nicht, weil ich weiß genau, also wenn du so ein Buch aufschlägst, hast du einfach eine Karte mit 40 Orten vor dir und das du bist halt in der, das sind Datenbanken online, du bist halt immer punktuell am Klicken. Also genau. Internet ist punktuell und eigentlich der Vorteil des Buches, ich bin jetzt wirklich einfach mal richtig vermessen, der Vorteil des Buches ist, dass du es aufschlägst und einfach einen Überblick auf einer Seite hast, wo du halt im Online-Medium immer weiter klickst. Also mich hat diese Klickerei irgendwann selber genervt, dass ich gesagt habe, ich will jetzt nicht mal irgendwo vorbeisegeln, sondern ich will jetzt irgendwo mal richtig einen Überblick haben und sehen, aha, so ist es hier auf zwei Segelstunden im Umkreis.
Nein, also absolut. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich nutze beides. Ich brauche nicht, aber ich fühle mich wohl mit beidem. Das Buch ist für mich das Schnelle. Da ich zack, Seite aufgemacht, zack, ich sehe sofort, okay, wo soll es hingehen, was will ich erleben? Und dann kann ich mir, da kann ich mich dann in Ruhe durchklicken oder kann einem Crewmitglied sagen, guckst dir das jetzt bitte mal in Ruhe an oder suchst mal nach irgendwas. Ich finde beides gut und das ist viel wert. Ja, also wir haben schon wieder fast eine Stunde erzählt und herzlichen Dank, dass du mir hier so viel Arbeit abgenommen hast heute, lieber Thomas.
Scherzkeks, ja. Also wirklich.
Ja, das bist schon, war doch
würdest
schön.
Du eigentlich sagen, Ümit, du bist ein fauler Mensch, wobei ich mittlerweile nach vielen, vielen Jahren so eine gewisse Faulheit auch mit Intelligenz verbinde, weil faule Menschen eigentlich sich immer genau überlegen müssen, was sie jetzt wo machen, um eigentlich weiterhin faul sein zu können, was du heute mit Bravour gemacht hast. Würdest du sagen, du bist ein fauler Mensch im positiven Sinn?
Ich wäre es gern. Ab und zu mal.
Okay, aber du würdest sagen, du bist auch so ein dummer Fleißiger wie ich.
Ja, ich genieße es, fleißig zu sein, wenn ich an der richtigen Sache arbeite.
Ja, okay.
Verstehst du, was ich meine?
Jawohl.
Es ist so. Ich bin keiner, Stillstand ist wirklich nicht meins. Und wenn ich faul bin, dann im besten Fall auf dem Deck. Das kann ich dann schon auch. Ich kann dann auch mal eine Stunde abschalten und so. Das genieße ich dann. Ich wünsche mir oft mal, dass ich da eher mal mich trauen würde, mir selbst gegenüber mal die Füße hochzulegen. Das schaffe ich nicht immer. Das muss man vielleicht auch einfach mal lernen, weiß ich nicht. Aber nee, faul ist in meinen Ohren auch leider noch zu negativ behaftet, obwohl es das gar nicht sein muss.
Nee, gar nicht. Es gab diese tolle Untersuchung irgendwo im Ersten Weltkrieg, als diese eifrigen jungen Leutnante alle vorweg aus den Schützengräben stürmten und als erstes eigentlich zu Opfern des Krieges wurden, als dann 1916 wirklich sich ein echter Mangel da rausstellte und man hat dann irgendwie gesagt, also ich suche jetzt Leute, die eigentlich faul sind und die sich nicht hervortun wollen, sondern dieses mit dem Verstand eher besser lösen, als aus Idealismus da immer voranstürmen und eigentlich schnelle Beute werden. Und das führte dann dazu, dass ich oft geguckt habe und wie gesagt, die erfolgreichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, da habe ich immer ein für mich staunenswertes Maß an Faulheit oder Effizienz in der Organisation der Dinge vorgenommen. Ja, also mein jahrelanger Gesellschafter oder jahrzehntelanger Gesellschafter, der hatte seine 22 Verlage, die er da zusammengekauft hatte, die hatte die alle auf einem Blättle und er hat uns mit diesem Blättle in der Hand das Leben zur Hölle gemacht als Geschäftsführer. Ja, also faule Menschen sind mein Ideal, ich bin es leider nicht, vielleicht im nächsten Leben.
Ja, wobei vielleicht als letztes, faul heißt ja nicht immer, dass man sich nur zurückzieht. Also bei mir ist so, wenn ich für was brenne, wenn mir irgendetwas Spaß macht, dann bin ich da mehr als ein Wadenbeißer. Ich bin ein totaler Autodidakt auch. Ich bringe mir das alles selber bei und dann kann ich mich auch so reinbeißen, aber es macht mir auch Spaß. Also das ist ja das Tolle. Ich will gar nicht, ja, ich weiß auch nicht, manchmal faul im Sinne von, dass man mal sich mit sich beschäftigt vielleicht und mal alles ein wenig weglässt. Aber es gibt zu viele Dinge auf dieser Welt, die mich interessieren und da, wo ich sehr gerne sehr viel Zeit und Energie reinstecke, aber es tut mir auch irgendwie gut. Also man muss halt irgendwie eine Balance finden. Sagen wir es mal so.
Genau. So ist es. Hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Mit. Ja, mir
mich
auch.
Du hast mich damit überrascht und danke fürs Thema.
Ja, ich danke dir für die aufschlussreichen Informationen und euch da draußen. Wenn euch noch ein paar Unterschiede Kroatien Nord und Süd einfallen sollten, meldet euch. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, holt euch die Bücher vom Thomas. Und wenn ihr dort ein Schiff chartern wollt, dann kommt ihr zur Charterbeyachting zu uns. Also wir haben ja quasi alles hier an einer Hand. In diesem Sinne. Schöne Woche
macht's
und
gut.
Bis nächste Woche.
Bis bald. Schreibt uns, ciao, ciao. Wenn euch was noch auffällt. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Macht's gut.
So ist es.
Und bis habt dann. Eine gute Zeit. Bis bald. Ciao. Ciao.